Schön sein Samstag in einer ganz besonderen Woche.
Oh ja, eine ganz besondere Woche für die Nobelpreisträger-Nerds unter euch sozusagen. Genau. Wir haben uns hier in dieser besonderen Woche natürlich trotzdem zusammengeschaltet.
Ich finde, es ist die einzige Woche, wo ich mich mal über Eilmeldungen freue. Also wo ich wirklich so gespannt bin, wenn eine Eilmeldung kommt. Und ich denke, ach ja, krass, der nächste Nobelpreis ist bekannt gegeben.
Ja, total gut. Und wo auch so eine Tagesschau-Nachricht mal was Positives ist. So, ne?
Ja.
Einfach mal so eine Good News für mein Gefühl, dass da einfach mal irgendwas vorangeht. Und ja, man hat irgendwie ein gutes Gefühl dabei. So geht's uns zumindest. Mhm. Aber natürlich haben wir uns trotzdem, trotz dieser aufregenden News hier für euch, heute zusammengeschaltet und wollen euch nochmal eine ganz besondere Folge ans Herz legen in dieser Woche, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, und zwar die Folge von Alfred Nobel oder über Alfred Nobel, der, vielleicht habt ihr es rausgehört, der Namensgeber von diesem Nobelpreis ist und wie es dazu kam und wieso ausgerechnet Alfred Nobel so einen Wahnsinnspreis ins Leben gerufen hat, könnt ihr euch anhören in unserer Folge. Können wir euch hier nochmal verlinken, dann findet ihr die direkt.
Ja, genau. Es gab auch noch einen Hinweis zu unserer letzten Folge, wo wir ja so eine Reise mit dem Tiefseetauchboot in die ganz tiefen Orte der Welt gemacht haben. Victoria hat uns geschrieben, sie taucht schon seitdem sie 11 ist. Sie sagt, mein Rekord liegt bis jetzt aber nur bei 75 Metern.
Nur?
Also, ja. Victoria, unseren Respekt hast du.
Da krieg ich schon Ohrendruck, wenn ich das höre.
Genau. Und der Forscher aus unserer letzten Folge, der ist ja sogar tausende Meter bis zum tiefsten Punkt der Erde gereist. Also noch ein bisschen weiter.
Und Victoria hat aber noch eine wichtige Ergänzung dazu gegeben, und zwar: Die Sauerstoffflasche, schreibt sie, ist ein falscher Begriff, den Nicht-Taucher oft verwenden. Da haben wir uns entlarvt. Richtig wäre Druckluftflasche. In der Regel wird die Flasche mit normaler Luft abgefüllt. Ab einer Tiefe von 6 Meter wäre das Tauchen mit reinem Sauerstoff sogar toxisch und könnte zu einer Sauerstoffvergiftung führen. Das wollen wir natürlich alle nicht. Deswegen ab jetzt das richtige Wort: Druckluftflasche. Mhm. So, danke für den Hinweis, Victoria. Das ist immer sehr wertvoll. Wir lernen ja hier auch mega viel noch dazu. Und am besten, wenn es dann aus der Community kommt.
Ja.
Also an Bord in diesem Wahnsinns-U-Boot, was da in die Tiefe des Marianengrabens getaucht ist, war keine Flasche mit reinem Sauerstoff.
Ja. Gut, dass du uns da korrigiert hast.
Mhm.
Und wir haben euch in der letzten Folge ja auch gefragt, ob ihr eigentlich eher so Team Luft oder Team Wasser seid.
Mhm.
Und da gab es auch eine Umfrage zu, die ergeben hat, ihr seid sehr unentschieden. Oder man könnte auch so lesen, ihr seid einfach sehr interessiert. Und das ist perfekt auch für diese Folge.
Oh ja, auch für diese Folge. Denn die Frau, über die wir heute sprechen, hat sehr viele Interessen und ist denen auch allen nachgegangen, aber keine hat sie so richtig erfüllt, bis sie dann Wissenschaftlerin wurde. Wir sprechen heute über die Biologin Polly Matzinger, die die Immunologie auf den Kopf gestellt hat.
Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Also ich glaube, wenn man sich so unsere Lebensläufe mal anguckt, dann war da eigentlich schon relativ klar, wo es mal so beruflich hingeht, ne? Also bei meinem ersten Praktikum, danach bin ich bei der Zeitung hängen geblieben, und bis auf so ein paar Abstecher kann man da ganz eindeutig irgendwie rauslesen, da gab es so einen roten Faden, ich bin irgendwie in dem Bereich hängen geblieben.
Hat angefangen mit der Schülerzeitung, dann hat man irgendwie so die Abschlusszeitung kreiert, dann hat man Praktika beim Radio, bei der Zeitung gemacht und so. Also es ging wirklich so von Hölzgen aufs Jöckskin, aber immer so in die eine Richtung, ne?
Ja, also total.
Ich hatte so ein paar Nebenjobs, die aus der Reihe gefallen sind, aber bei mir war immer klar, okay, das sind wirklich Nebenjobs. Mhm. Also wir zwei, wir wollten irgendwie immer Journalistinnen werden. And here we are.
Hat sich abgezeichnet. Aber wenn man sich den Lebenslauf von Polly Matzinger anguckt, über die wir ja heute sprechen, würde man eher nicht so denken, dass sie mal Immunologin wird. Denn erstmal war sie ganz viel anderes, aber nicht Wissenschaftlerin. Sie hatte Wissenschaft wirklich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, und deswegen finden wir ihre Geschichte ganz besonders spannend, weil es euch vielleicht auch so geht. Also ihr habt gerade eigentlich gar nichts mit Wissenschaft zu tun oder mit so Tüfteln, Erfinden und so weiter. Aber bleibt plötzlich zum Beispiel an diesem Podcast hier hängen und wer weiß, was dann noch so folgt. Ja. Oder vielleicht sagt ihr auch einfach, ich höre am liebsten zu bei Wissenschaft, auch voll okay und bleib bei meinem Job, weil ich habe irgendwie meinen Lieblingsjob schon gefunden. Aber ja, bei ihr kamen da viele Sachen zusammen, was dann am Ende eben dazu geführt hat, dass sie Immunologin geworden ist.
Lasst uns mal versuchen nachzuverfolgen, wie sie in die Wissenschaft abgedriftet ist. Polly wird 1947 geboren, also für 77 Jahren. Sie lebt noch und ihr werdet sie in dieser Folge sogar persönlich hören. Mhm. Polly kommt aus Frankreich. Ihre Mutter war Nonne und ist später aber Töpferin und auch ihr Vater ist sehr künstlerisch. Er ist Maler, aber muss dann beruflich so ein bisschen umsatteln auf Zimmerer, weil er damit mehr Geld verdienen kann. Und er kommt gebürtig aus den Niederlanden und ist während des Zweiten Weltkriegs dann auch im KZ in Dachau inhaftiert. Also die Familie macht da nicht die leichtesten Jahre durch.
Ja, wie so viele Familien. Und nach dem Krieg geht es dann auch für wie so viele Familien in die USA, da ja, hat so ein bisschen die Freiheit und vielleicht auch so das große Geld gewunken. Ja. Deswegen sind da viele Menschen hingegangen, aber ja, vor allem wegen der Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Polly ist da gerade mal 7 Jahre alt, muss wahrscheinlich erstmal ja so richtig Englisch lernen und verbringt dann ihre gesamte Schulzeit in den USA. Das finde ich auch hart, ne? So ein Umzug von Europa in die USA, komplett fremdes Land, komplett fremde Sprache.
Also ich bin auch umgezogen, bevor ich in die Grundschule gekommen bin, aber da war es halt nicht schlimm. Also es war als Kind natürlich, empfindest du das dann schon schlimm, so von irgendwie einer Stadt in einen anderen Ort, aber das waren, ich weiß nicht, eine halbe Stunde entfernt oder so.
Ja, genau. Ja, ja.
Keine andere Sprache oder so. Ja. Und das war schon eine große Veränderung für mich als Kind, so. Will ich mir gar nicht vorstellen, wie es für Polly war.
Sie ist in der Schule eine ziemliche Einzelkämpferin, weil ihre Familie auch innerhalb der USA ziemlich viel umzieht. Ja. Sie muss ständig die Schule wechseln und als sie endlich ihren Highschool-Abschluss hat, wird sie von ihrer Klasse als Schülerin mit den schlechtesten Erfolgsaussichten gekürt. Das ist ja auch
toll.
So gemein. Also, was soll das? Und die sich so durchgekämpft hat, ne? Also, Wahnsinn.
Ja, aber das war immer irgendwie auf diesen letzten Seiten von so Abschlussbüchern, ne? Da hat man dann irgendwie diese komischen Kategorien erfunden, wo man Leute echt nochmal krass ärgern konnte. Also,
ja, ich weiß, dass bei uns auch Lehrer gesagt haben, dass bestimmte Kategorien nicht gehen.
Ja, gut.
Also das fand ich auch irgendwie ganz gut und da war aber auch sowas wie Drama Queen oder sowas im Rennen und das finde ich auch nicht nett. Also
die verpeilteste.
Ja, genau, genau. Aber also teilweise richtig fiese Sachen auch. Also ja, Abschlussbücher, da kann man irgendwie seinen Mitschülern nochmal so richtig einen reindrücken und das haben ihre Mitschüler da gemacht.
Daraus wird auch gerne ja zitiert, dann noch Jahre später, ne?
Ja, stimmt, stimmt. Ist dann in irgendwelchen Archiven taucht das dann wieder auf. Oder wenn dann der Mitschüler berühmt wird, dann holt man das natürlich auch nochmal gesondert raus irgendwie. Aber ja, sie lässt sich davon jetzt erstmal so nicht unterkriegen. Nach der Schule beginnt dann erst Pollys berufliche Reise, bei der sie sehr viele Stationen abklappern wird. Es gab da zum Beispiel so eine Phase bei diesen vielen unterschiedlichen Stationen, wo sie sich dann so vorgestellt hätte, hi, ich bin Polly, ich studiere Musik, aber vielleicht hätte sie einem dabei nicht so richtig in die Augen geguckt, hätte so ein bisschen rumgedruckst und das nicht ganz so selbstbewusst herausgesagt. Sie möchte Komponistin werden, aber irgendwie läuft's im Studium nicht. Also so ihre allererste Station, was sie beruflich machen will, ja, so ganz das Match ist es am Ende nicht.
Nee. Und von diesem Moment, als sie das realisiert, erzählt sie auch im Podcast External Medicine Podcast, aus dem werden wir heute so ein bisschen zitieren und aus dem können wir euch auch Polly mal vorstellen, denn sie ist in diesem Podcast zu Gast und erzählt da selbst von ihrer Geschichte. Das hört sich so an.
And after 2 years of college music, I realized that the music I write is dead boring. Even to me, it's dead boring.
Ja, sie findet ihre eigene Musik also extrem langweilig. Oh. So langweilig, dass sie das Studium abbricht und viele andere Sachen macht. Und das war dann am Ende ihr Glück. Und während sie das sagt in dem Podcast, also dieses Zitat, was wir da gerade abgespielt haben, hat sie so ein ganz verschmitztes Lächeln im Gesicht. Das ist zwar auch ein Audio-Podcast, aber auch mit Video. Mhm. Ziemlich aktuell vom letzten Jahr. Wir werden euch den auch hier verlinken. Dann könnt ihr sie nicht nur hören, sondern auch sehen. Und sie sagt das, wie gesagt, mit so einem wissenden Lächeln, weil sie eben weiß, da kommen noch viele andere spannende Stationen in ihrem Leben. Und ich glaube, sie muss auch so ein bisschen selbst über sich und ihr Leben und diese Abzweigungen schmunzeln.
Ja.
Sieht sehr sympathisch aus, also schaut es euch gerne mal an.
Ja, es ist schon cool zu hören, also wie sie dann auch so eine Pause macht, so als sie gefragt wird, ob sie mal so erzählen kann, was sie so für Stationen hatte, bevor sie Wissenschaftlerin wurde, macht sie so eine Pause und sagt so, sure, also so, natürlich erzähle ich das.
Ja,
und
habt
so
ihr Zeit?
Erzählt das so richtig gerne einfach, ja. Also, wir gehen zurück zu der Station, an der wir uns gerade befunden haben. Sie ist jetzt keine Musikstudentin mehr, aber verdient weiterhin noch ein bisschen Geld mit Musik. Und zwar nicht mit ihrer eigenen dann, komponieren hat ja nicht geklappt, aber sie spielt und tritt auf als Jazzmusikerin. Und die Musikjobs, die machen ihr auch Spaß, aber sie kommt so langsam an den nächsten Tiefpunkt und realisiert, nee, das ist es eigentlich auch nicht.
After a while began to think that everything gets boring after a while. So I switched, I did all kinds of stuff. Carpentry for a while and training dogs for a while. I still do that, but yeah, being Playboy Bunny was fun and lucrative.
Okay, also da waren jetzt sehr, sehr viele Infos in diesem Satz.
Kleine Liste.
Ja, nachdem sie die Musik an den Nagel gehängt hat, hat sie Geld als Tischlerin verdient, auch sowas komplett anderes. Mhm. Das hatte sie vielleicht ja auch von ihrem Vater gelernt, der ja auch als Tischler gearbeitet hat. Dann war sie Hundetrainerin, was sie tatsächlich bis heute macht und hat, jetzt haltet euch fest, als Playboy Bunny gearbeitet. Ja, richtig gehört. Mhm. Sie war Bunny, also in so einem Bunny-Kostüm, Hasenkostüm. Ja. Diese Playboy-Bunnies, das sind Kellnerinnen, die in Playboy-Clubs oder auf Partys arbeiten. Und die tragen eben dabei so Kostüme mit einem Korsett, einer Fliege, mit Kragen, Handschuhen, Hasenohren und so einem ganz fluffigen Bommel am Po. Mhm. Inspiriert von dem Logo des Playboy-Magazins ist dieses Kostüm. Ja, und das hat sie eben auch gemacht als Playboy Bunny.
Ja, und das kann ja auch nicht jede werden, ne? Also um das zu werden, ich habe mal nachgeguckt, muss man halt so wie so Auswahlwettbewerbe gewinnen. Du musst so ein richtiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Und wenn du das geschafft hast, dann bekommst du so ein richtiges Training. Also du lernst zum Beispiel, wie du richtig stehst und sitzt in diesem Kostüm. Du lernst hunderte Liköre auseinanderzuhalten. Du musst auch selber Cocktails mixen. Und es gibt auch so gewisse Regeln für solche Partys. Also die Bunnies dürfen zum Beispiel nicht daten auf diesen Partys und sie sollen auch nicht von den Gästen berührt werden. Also es bezieht sich mehr so auf dieses Angucken. Die Bunnies sind so, ja, zum Angucken auf diesen Partys, aber nicht zum Anfassen. Polly fand den Job auf jeden Fall, wie sie selber sagt, lustig und lukrativ. Mhm. Aber viel Wissenschaft ist da jetzt noch nicht zu lesen in ihrem Lebenslauf. Eher so gar nicht, ne?
Nee.
Ja. Und ohne, dass sie es selbst ahnt, kommt sie aber jetzt so langsam der Wissenschaft doch näher. Und das ausgerechnet in einer Bar. Sie arbeitet nämlich auch außerhalb von ihrem Bunny-Job noch als Barkeeperin. Cocktails mixen kann sie ja. Und das führt jetzt zu einer ganz besonderen Begegnung.
Mm, Polly jobbt nämlich in Davis in Kalifornien in einer Bar mit dem Namen Mr. Bees. Auch irgendwie lustig. Das ist auch die Stammkneipe von zwei Biologieprofessoren der dortigen Uni und das ist ihr Glück. Sie treffen sich jede Woche in der Kneipe, in der Polly eben arbeitet, bestellen immer ein Pitcher Bier und sprechen über Wissenschaft und Polly hört ihnen zu. Ist ja auch so der perfekte Ort, um Gespräche mitzulauschen.
Ja.
Ne? Also da sprechen ja auch alle so ein bisschen lauter. Normalerweise ist man dann natürlich selbst Gast und selbst in Gespräch vertieft, aber wenn man dann eben dort arbeitet, dann kann man ja perfekter mithören. während man ein paar Gläser poliert.
Und das, wenn sie da auch so hinter der Theke als Barkeeperin gearbeitet hat, dann wird sie ja auch wirklich sehr gut mitgehört haben können. Ne? Mm. Die haben da vielleicht auch direkt an der Bar gesessen in meiner Vorstellung, so haben da ihren Pinscher Bier und sie hört diesen Profs mal zu.
Ja, ich habe auch mal in einem Café gearbeitet tatsächlich und auch gekellnert und da hat man auch die lustigsten Gespräche mitbekommen und die Leute kauen einem auch teilweise so ungefragt ein Ohr ab. Oh. Also das ist sehr interessant.
Ja, ja, also die Gespräche, die da diese Profs führen, die sind auch sehr spannend, aber sie mischt sich da dann auch zwischendurch doch mal ein.
Ja, genau. Diese zwei Bio-Profs unterhalten sich nämlich über Mimikrie. Das ist eine Taktik in der Natur, sich als gefährliches Tier zu tarnen, um Feinde abzuwehren. Ein ganz bekanntes Beispiel, ihr kennt bestimmt Schwebefliegen. Das sind so schwarze, schmale Fliegen, die aber die Musterung von einer Wespe haben. Also die sehen auf den ersten Blick aus wie eine Wespe. Mhm. Und manchmal erschreckt man sich richtig vor denen, weil dann geht man davon aus, oh Gott, das ist eine Wespe. Ist aber eigentlich eine harmlose Fliege. Mhm. Fällt sozusagen auf diesen Mimikry-Trick rein. Und Polly hat dazu eine Frage, die sie schon länger beschäftigt. Und endlich hat sie da ja zwei Experten quasi auf dem Silbertablett sitzen, die sie das jetzt mal fragen kann.
Ja. Auf den Barhockern. Und Polly hat jetzt irgendwie da eine dringende Frage, die sie den beiden Profs an der Theke unbedingt mal stellen muss. Sie fragt sich nämlich, warum ahmt eigentlich kein Tier einen Stinktier nach? Also das könnte ja auch schlau sein. Stinktiere sind ja jetzt auch nicht so besonders beliebt, weil sie eben Analdrüsen haben, mit denen sie so eine streng riechende Flüssigkeit versprühen können. Bis, wir haben nochmal nachgeguckt, 6 Meter weit können Stinktiere das spritzen. Also denen will man, glaube ich, wirklich nicht begegnen, wenn sie sich bedroht fühlen. Und sie hat jetzt so den Gedanken, warum versucht eigentlich niemand optisch so ein Stinktier nachzuahmen? Also zum Beispiel könnte es ja Katzen geben, die auch einfach so einen weißen Streifen auf dem Rücken haben, dann wird man sich vielleicht auch erstmal erschrecken und Abstand halten, wenn man die sieht. Mhm. Und die Katzen hätten ihre Ruhe. Ja, also das ist die Frage, die Polly beschäftigt. Und diesen beiden Profs steht erstmal richtig der Mund auf. Also die sind erstmal baff. Das ist
eine sehr konkrete Frage. Also,
also das hat sie wirklich noch niemand gefragt. Die sagen dann auch erstmal, also sie sind erstmal so sprachlos, dass sie keine Antwort haben. Die müssen erstmal drüber nachdenken. Sie sagen, sie kommen eine Woche später nochmal wieder. Machen sie auch. Reden dann viel mit ihr. Aber eine Antwort haben sie irgendwie immer noch nicht parat. Und sie merken auf jeden Fall, dass da nicht nur eine Frage in Polly steckt, sondern ganz viele und ganz viel Neugier. Und sie sind irgendwie fasziniert von dieser Barkeeperin.
Ja, fasziniert und wollen sie halt auch direkt für sich gewinnen. Also die merken, die ist irgendwie eine, die hat was, das ist in der Wissenschaft gut aufgehoben. Mhm. Der eine von beiden Professoren heißt Professor Swampy, so wird er zumindest immer genannt. Mit richtigem Namen heißt er Robert Swap und der beschließt, diese Frau, die muss ich mir irgendwie in meine Wissenschaftswelt holen. Polly blockt aber direkt ab und sagt, ja Quatsch, das ist mir bestimmt auch irgendwann zu langweilig. Ihr habt ja vielleicht jetzt schon gemerkt, Polly braucht immer mal wieder eine kleine Abwechslung und einen Jobwechsel, einen Tapetenwechsel. Und sie sagt eben, alles wird irgendwann langweilig und hier in der Bar habe ich wenigstens tagsüber frei, kann machen, was ich möchte. Aber ja, dieser Professor Swampy bearbeitet sie dann 9 Monate lang, bringt ihr zig wissenschaftliche Artikel mit und diskutiert stundenlang mit ihr über wissenschaftliche Fragen, bis sie dann sagt, okay, ich probiere das jetzt mal mit der Wissenschaft. Also danke an diesen sehr hartnäckigen Professor Swampy. Deswegen ist sie erst in die Wissenschaft gekommen. Sie gibt dem Ganzen jetzt eine Chance und sie sagt heute, ich verdanke diesem Mann meine Karriere.
Mhm. Am Ende ist es eigentlich so ein Bargespräch, ne? Was dazu führt, dass sie Wissenschaftlerin wird.
Ja, also Leute, lasst euch auch mal gerne auf so Bar, Café, Restaurantgespräche ein, wenn sie sich ergeben. Mhm. Kann sich ganz viel draus ergeben.
Ja, und es lohnt sich scheinbar auch, Fragen laut auszusprechen. So laut, dass andere die manchmal mithören können, weil dadurch ist jetzt hier in diesem Fall wirklich was Gutes entstanden. Professor Swampy, der hilft dann Polly auch dabei, sich wieder an der Uni einzuschreiben, aber dieses Mal für Biologie. Und da macht sie dann mit 29 tatsächlich ihren Bachelor in Biologie. hat ja, sie dann in der Tasche.
Stark. Es ist relativ spät verglichen mit den anderen, was aber natürlich völlig egal ist. Sie hat ja auch in anderen Bereichen schon sehr viel Erfahrung gesammelt und die kann sie da irgendwie auch so ein bisschen verwenden. Und es ist früh genug, um die Wissenschaftsszene noch ordentlich aufzumischen. Jetzt wird Polly also Immunologin und beschäftigt sich mit der Frage, wie unser Körper erkennt, was er mit seinem Immunsystem bekämpfen soll und was nicht. Und dieses Modell, an dem sie da forscht und wo sie sich sehr, sehr viele Fragen stellt und auch Antworten zu gibt, heißt Selbst-Fremd-Modell.
Ja, das ist kein Modell, was von ihr kommt. Das gibt es damals schon. Das ist sehr etabliert. Und Polly ist aber so ein bisschen skeptischer unterwegs, könnt ihr euch ja vorstellen. Sie hat auch an dieses Modell sehr viele Fragen. Unter anderem möchte sie verstehen, wie der Körper erkennt, was denn selbst und was nicht selbst ist. Also wie der Körper jetzt entscheidet, okay, das gehört zu mir, das muss ich nicht bekämpfen und das ist nicht selbst, das ist nicht von mir, das muss ich abstoßen. Und damit geht man auch davon aus, dass das Immunsystem eines Neugeborenen erstmal lernen muss und dass es eben dauert, bis das so richtig geschult ist und auch in dieser Zeit, wo das Immunsystem noch lernt, eben noch gar keine Krankheitserreger und fremdes Gewebe erkennt. Aber Polly hat da irgendwie so ein paar Zweifel. Zum Beispiel fragt sie sich, wie kann das denn sein, dass zum Beispiel der weibliche Organismus nicht einen Fötus sofort abstößt, denn auch ein Fötus hat ja sehr viel fremde Merkmale aus dem Erbgut des Vaters in sich. Wie kann das dann sein, dass der weibliche Körper das nicht sofort versucht abzustoßen?
Um das nochmal runterzubrechen, bei diesem Selbst-Fremd-Modell geht es zum Beispiel darum, wenn wir uns mit irgendwelchen Grippeviren anstecken, dass der Körper dann erkennt, also wir kriegen die jetzt von irgendwem übertragen, dass der Körper dann erkennt, die gehören nicht zu mir und die muss ich bekämpfen und abstoßen. Ja. Aber die Frage ist eben, warum ist es bei anderen Sachen nicht so, dass der Körper da erkennt, das ist mir fremd, das gehört nicht zu mir. Also das ist sozusagen die Frage, die im Raum steht.
Genau, weil im Moment ist dieses Selbst-Fremd-Modell ist so die Erklärung, warum wir überhaupt Krankheitserreger abstoßen. Also warum wir erkennen, okay, die tun uns nicht gut. Und aktuell wird das eben so erklärt, dass der Körper unterscheiden kann nach fremd und nicht fremd.
Ja.
Und Polly hatte aber so ein paar weitergehende Fragen zu.
Mhm. Und wird tatsächlich für diese Fragen von vielen Profs belächelt. Das kennen wir ja schon aus vielen anderen Folgen. Aber dann trifft sie einen jungen Krebsforscher aus dem Nachbarlabor, der auf ihre Fragen mit einsteigt. Also der sie nicht belächelt, sondern sehr darüber nachdenkt und davon sehr angetan ist. Ephraim Fuchs ist das. Und er ist überzeugt, dass der Körper gar nicht zwischen selbst und fremd unterscheiden kann. Also stellt eigentlich dieses komplette Modell, was jetzt schon in vielen etablierten Kreisen gehandelt wird, komplett in Frage.
Ja, und ihr könnt euch vorstellen, Polly findet das extrem interessant. Sie hat dann ganz viele Diskussionen mit ihm und traut sich am Ende sogar eine neue eigene These aufzustellen. Und zwar sieht sie es eher so, dass der Körper nicht auf fremd reagiert, sondern auf Gefahr. Also, dass der Körper nicht nur unterscheidet zwischen das gehört zu mir und nicht, sondern dass der Körper scheinbar irgendwie wirklich erkennen kann, das ist gefährlich für mich und das nicht. Und dass das der Unterschied ist, der dann zu so einer Immunabwehr führt. Und sie nennt ihr Modell jetzt das Gefahrenmodell. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel mit dem Fötus bleiben, der ist zwar zu großen Teilen fremd, aber wird ja eben nicht abgestoßen, weil er keine Gefahr signalisiert. Also genau da scheint irgendwie ein Unterschied zu sein. Und sie räumt auch damit auf, dass Neugeborene immunologisch noch alles lernen müssen und noch gar keine Viren abwehren können. Denn sie bemerkt, ja, für diese These wurden scheinbar immer nur alte Studien berücksichtigt. Es gibt aber neuere, die eigentlich zeigen, dass Neugeborene auch schon Viren abwehren können. Und die wurden scheinbar bis dahin einfach, ja, nicht berücksichtigt, weil die halt die These nicht bestätigt haben. Aber sie bezieht die jetzt auch mal mit ein. Also sie macht da so ein paar ganz neue Gedankenwelten in der Immunologie auf.
Genau, und entwickelt quasi dieses Selbstfremdmodell weiter in das Gefahrenmodell.
Ja.
Das Ganze stellt sie dann auf einem großen Kongress vor. Es ist die Konferenz der Amerikanischen Vereinigung zur Förderung der Wissenschaften. Das klingt sehr nach Glanz und Gloria.
Sehr groß.
Und da ist sie selbst schon 50 Jahre alt. Sie hat ja relativ spät, in Anführungsstrichen, angefangen. Mhm. Und tatsächlich wird ihre Theorie da nicht von allen gefeiert und sie hat das Gefühl, die Gruppe spaltet sich so richtig durch ihren Vortrag. Also alle unter 30 mögen das neue Modell von ihr und erkennen das erstmal an und alle über 50 sind komplett dagegen. Und es gibt auch einen Geschlechterunterschied. Also die Kolleginnen, die Frauen, fragen sie nach dem Vortrag ganz viel nach Anregungen für ihre eigenen Experimente. Und die männlichen Kollegen verteidigen eher das alte Fremd-Selbst-Modell. Da gibt es wahrscheinlich auch einen Zusammenhang. Wahrscheinlich sind die älteren Kollegen auch eher Männer. Also quasi die älteren Männer lehnen das eher ab als die jüngeren Frauen, die ja noch nicht ganz so lange diesen Zugang zu dieser Wissenschaftswelt halt haben. Und daran merkt sie eben, dass das fast schon so ein Politikum ist, also fast schon so religiöse Züge annimmt, ob man jetzt dieses Selbstfremdmodell verteidigt oder nicht. Und Polly ist aber relativ rigoros, sie ist sich auch in ihrer Forschung ziemlich sicher, ihrer Sache ziemlich sicher und sie antwortet dann diesen ganzen Skeptikern, das Selbstfremdmodell ist nicht mehr interessant. Nicht für mich. So schließt sie dann mit dieser Sache ab.
Und ich finde auch irgendwie cool, dass man auch da wieder merkt, sie benutzt dieses Wort interessant, ne? Also sie ist in allem, was sie tut, so sehr davon angetrieben, finde ich das gerade interessant oder nicht? Also in ihrem Leben, aber auch eben in ihrer Forschung.
Weil sie sich, glaube ich, auch schnell eben langweilt und schnell so wird es irgendwie öde. Also sucht sie sich was Neues und entwickelt auch mal ein neues Modell.
Ja. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ist sie denn in der Forschung überhaupt geblieben. Also das ist ja jetzt schon verrückt, ne? Die ganze Zeit brauchte sie auch immer so einen Jobwechsel und scheinbar, selbst wenn sie das eine Modell nicht mehr interessant findet, die Wissenschaft findet sie schon noch interessant. Und das beschreibt sie selber mal so, dass sie in der Wissenschaft eben was gefunden hat, was sie nirgendwo anders hatte. Und zwar nutzt sie dafür das Wort Kreativität. Und das ist ja was sie schon von Anfang an gesucht hat, ne? Also sie hat Musik studiert, wo man irgendwie sagen würde, das ist doch das kreative Studium schlechthin. Aber selbst da hatte sie dieses Gefühl nicht. Erst als sie dann in der Immunologie landet und es ergibt sich wieder durch so eine Diskussion. Denn sie hat eine ganz starke Diskussion mit dem Mann ihrer Mitbewohnerin, der ist Immunologe. Und mitten in der Diskussion, so beschreibt sie später, hat sie auf einmal so einen kreativen Gedanken. Und dieser kreative Gedanke hat scheinbar in ihr so ein starkes Gefühl ausgelöst, dass sie wusste, okay, ich weiß jetzt, ich möchte nicht nur Wissenschaftlerin sein, ich möchte Immunologin sein. Dieses Interesse, diese Kreativität hat sie da total angefixt.
Ja, man kennt das ja, finde ich, auch so von sich selbst. Also wenn man so richtig in so einem Flow ist, also so einem kreativen Flow, das kann ja in allen möglichen Bereichen sein. Man hat irgendwie eine Problemstellung bei der Arbeit und überlegt sich kreativ, wie löse ich das jetzt? Man kocht irgendwie was, hat eine bestimmte Zutat nicht, aber es fällt einem irgendwie eine Alternative ein. Also so durch kreative Gedanken ans Ziel zu kommen, das ist ja immer bereichernd irgendwie.
Ja, aber sie folgt dem halt total, ne? Also sie sagt so, wenn du einen kreativen Gedanken in einem Bereich hast, dann wechselst du in diesem Bereich.
Ja.
Das formuliert sie auch nicht als Frage. Also für sie ist das, glaube ich, so ganz selbstverständlich. Dann wechselst du. Ist doch klar.
Ja. Und es gibt übrigens auch ein Stipendium mit dem Namen Polly Matzinger Fearless Scientist Scholarship für Frauen in der Wissenschaft mit einem vielleicht nicht ganz so straighten Lebenslauf. Und das finde ich irgendwie inspirierend. Also nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern für alle Menschen. Also dass ein Lebenslauf nicht immer so straight sein muss, sondern dass man auch einfach sich so ein bisschen leiten lassen kann durch das, was einen am Ende interessiert. Und darin ist man dann meistens ja auch gut.
Wir brauchen alle ein bisschen mehr Polly in uns,
glaube
ich auch. Und vielleicht sollten wir uns auch öfter streiten und so diskutieren, weil das hat sie ja scheinbar auch mit kreativ gemacht.
Ja, das stimmt.
Falls euch jetzt noch mehr biologisch interessiert, was sie geleistet hat, verlinken wir euch nochmal diese gesamte Podcast-Folge mit ihr und auch einen Vortrag, in dem sie an einem Diagramm nochmal die letzten Jahre Immunologieforschung zusammenfasst. Also ihr könnt euch dieses volle Forschungsprogramm gerne nochmal geben, das verlinken wir euch.
Und bis dahin lasst euch weiter von Polly inspirieren oder von Pollys in eurem Leben. Habt eine kreative Woche und lasst uns gerne auch eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche am Science Samstag wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.